Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote. Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und ein Entschließungsantrag der Fraktion von Die Linke vor. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 30 Minuten vereinbart. Ich darf für die SPD-Fraktion Daniel Rinkert das Wort zur Eröffnung der Aussprache erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beschließen heute in zweiter und dritter Lesung die Weiterentwicklung des Treibhausgasminderungsquote. Dieses Gesetz hat vier zentrale Botschaften. Erstens mehr Klimaschutz, zweitens reizt es wuchtige Investitionen in Deutschland an, drittens sorgt es und unterstützt es für den Hochlauf der Elektromobilität und viertens ist das ein Wasserstoffstärkungsgesetz, meine Damen und Herren. Aber was ist die Treibhausgasminderungsquote? Das ist ein sehr wirksames Instrument, ein Klimaschutzinstrument im Verkehrssektor. Es verpflichtet Unternehmen, die Benzin und Diesel in den Verkehr bringen, die Treibhausgase ihrer Kraftstoffe zu mindern. Dafür stehen ihnen mehrere Erfüllungsoptionen zur Verfügung: Strom für E-Autos, grünen Wasserstoff oder eben auch fortschrittliche Biokraftstoffe zur Beimischung in Benzin und Diesel. Darüber hat die Koalition in den letzten Wochen intensiv verhandelt, und wir haben gemeinsam in dem umfassenden Änderungsantrag sehr viel erreicht. Erstens, wir sorgen für mehr Klimaschutz, indem wir die Klimaschutzziele in dem Gesetz entsprechend hochziehen, indem wir dafür sorgen, dass das Ambitionsniveau von 59 auf 65% nach oben geht. Darüber hinaus sorgen wir dafür, dass Rohstoffe, die klimaschädlich sind, ausgeschlossen werden. Zum Beispiel Palmöl oder wenn wir bei der Palmölproduktion Abwasser haben, das kann bisher genutzt werden, das schließen wir aus. Wir sorgen auch dafür, dass auch die Bundesregierung entsprechend ermächtigt wird, wenn Rohstoffe, die nachgewiesen klimaschädlich sind und die Kommission das ausschließt, dass die Bundesregierung ermächtigt wird, das auch hier in Deutschland als Rohstoff auszuschließen. Deshalb wird es auch für gesorgt werden, dass demnächst Soja nicht mehr möglich ist als Rohstoff und daraus entsprechend Biokraftstoffe zu machen. Zweitens. Das Gesetz stärkt den weiteren Hochlauf der E-Mobilität. Wir sorgen dafür, dass der Multiplikator für Strom, also wie viel Strom im Verkehr überproportional angerechnet wird, dass der weiter länger läuft. Das sorgt dafür, dass wir die E-Mobilität weiter stärken. Und ganz wichtig, das ist, glaube ich, ganz zentral auch, und das freut mich auch als Kommunalpolitiker in Grevenbruch, dass wir dafür sorgen, dass E-Busse, also aus, dass die Dekarbonisierung im ÖPNV weiter vorangeht, dass E-Busse deutlich stärker gefördert werden und dass sehr viele mehr Kommunen entsprechend zukünftig auch E-Busse anschaffen werden. Auch das ist sehr gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber dieses Gesetz ist eben auch ein ganz zentrales Gesetz für den Hochlauf von grüner Wasserstoffproduktion in Deutschland. Wir werden mit diesem Gesetz wuchtige Investitionen freisetzen, das ist ganz klar, denn wir haben eine sogenannte Refinable-Quote, also erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs, faktisch grüner Wasserstoff. Da gibt es eine Mindestquote, die die Verpflichteten erfüllen müssen. Und diese Mindestquote sichert eben ab, dass Investitionen in grünen Wasserstoff, in Elektrolysewasserstoff stattfindet. Und damit setzen wir ganz wichtige Zeichen hier in Deutschland, weil wir nämlich auch über die europäischen Ziele hinausgehen. Die Europa sagt, die RED3-Richtlinie sagt 1,1% in 2030. Wir sagen 1,5% und wir gehen hoch bis 10% in 2040. Das ist sehr gut. Das wird hier die Investition in Deutschland in Wasserstoffproduktion anregen. Und zentral nach den Debatten im letzten Jahr ist auch, wo es darum ging, wie verhindern wir Betrug und wie schaffen wir Betrugsprävention durch die Debatten, durch gepanschtes Biodiesel, den wir aus Asien hier hatten, vermeintlich oder auch nachgewiesen, sorgen wir dafür, dass Vor-Ort-Kontrollen verpflichtet eben sind und die Bedingungen für die Anrechenbarkeit auf die TAG-Quote. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Damit schaffen wir Vertrauen in den Markt, schaffen Vertrauen in dieses Instrument und stabilisieren auch die Preise. Darüber hinaus schließen wir Schlupflöcher, und zwar dieses sogenannte maritime Schlupfloch. Was bedeutet das? Emissionsminderungen im Schiffsverkehr konnten bisher genutzt werden, um Verpflichtungen im Straßenverkehr zu erfüllen. Also das ist ja total verwässert. Und das schließen wir aus, indem wir die Bundesregierung ermächtigen, eine entsprechende Rechtsverordnung zu erlassen. Und das ist auch sehr wichtig. Darüber hinaus haben wir im Entschließungsantrag weitere wichtige Maßnahmen dargelegt, wie wir Betrug verhindern wollen, wie wir Vertrauen in die TAG-Quote stärken wollen. Wir sagen, es muss ein Vetorecht für Behörden geben bei Benennung von Validierern und Zertifizierern von Projekten. Wir wollen, dass Fehlverhalten von Validierern und Zertifizierern strafrechtlich sanktioniert werden. Und wir fordern die Bundesregierung auch auf, weitere Anti-Dumping-Maßnahmen zu erlassen bei bereits in Drittstaaten subventionierten und in die EU exportierten Biokraftstoffen. Das alles wird dazu beitragen, dass wir Betrug verhindern können, dass wir das System stärken und dass wir Vertrauen in das ganze System als Klimaschutzinstrument hinbekommen werden. Darüber hinaus, so ist das, wenn wir gemeinsam verhandeln, man hat auch manchmal unterschiedliche Auffassungen, haben wir aber, sind wir sehr pragmatisch rangegangen. Wir sind dann gemeinsam zur Erkenntnis gekommen, dass es richtig ist, biogenen Wasserstoff hier nicht in dem Straßenverkehr einzusetzen, sondern dass wir eben dieses Biogas, dieses Biomethan, was ein fertiges Produkt ist, eben auch für die Wärmewende, Biotreppe und andere Bereiche eben brauchen. Und wir sind gemeinsam eben auch zum Schluss gekommen, ja, wir werden die Quote bei der Anbaubiomasse nach oben setzen, aber nicht, dass die Masse der Anbaubiomasse entsprechend höher wird, sondern das wird gleichbleibend sein, weil wir ja einen Hochlauf der Elektromobilität haben und weniger entsprechend fortschrittliche Kraftstoffe. Meine Damen und Herren, wir werden in Zukunft natürlich über weitere Sachen reden müssen. Wir reden über die Dekarbonisierung dann im Schiffsverkehr. Da brauchen wir eine Quote über den Flugverkehr, weil das ist Klimaschutz. Und gleichzeitig reizen wir wirtschaftliche Investitionen für fortschrittliche Biokraftstoffe hier in Deutschland an. Das ist sehr wichtig. Meine Damen und Herren, ein gutes Gesetz für mehr Klimaschutz, für wuchtige Investitionen in Deutschland, für die Stärkung der E-Mobilität und für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Sehr wichtig. Stimmen Sie zu. Und zum Schluss danke an die Koalition für die guten Verhandlungen. Und herzlichen Dank, da möchte ich Sie bitten, Frau Staatssekretärin, dass Sie das an die Fachebene weitergeben für die gute Zusammenarbeit bei einem sehr komplexen und großen Gesetz. Herzlichen Dank.
Wir hören für die AfD-Fraktion Manuel Krauthausen.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Direkt vorab, wir lehnen diesen Entwurf ab. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Er geht komplett an der Realität vorbei. Ich bringe jetzt hier mal ein paar Beispiele. Erstens, es gibt keine Grundlage, weder Rohstoffe noch Infrastruktur. Sie beschließen hier einfach immer höhere Quoten und dabei bleibt die entscheidende Frage, wo sollen die ganzen Rohstoffe eigentlich herkommen? Sollen wir weiter den Regenwald für Biokraftstoffe abholzen? Nehmen wir mal das Beispiel E-Fuels oder von mir aus auch Wasserstoff. Das ist alles schön und gut. Aber wir haben heute keine gesicherte Rohstoffbasis, keine ausreichende Produktion. Wir sind massiv importabhängig und bei der Infrastruktur sieht es genauso aus. Wasserstoffnetz, hierbit nicht. Fernwärmeausbau, oft sind die Verluste zu hoch. E-Autoladesäulen immer noch lückenhaft. Und die Bahn, lassen wir das Thema besser. Sie bauen hier ein System auf Dingen auf, die es so in der Realität noch gar nicht gibt und auch nie geben wird. Zweitens, massive Kosten. Am Ende zahlt wie immer der Bürger. Und das Ganze wird auch richtig teuer. Im Entwurf selbst steht 2,7 Milliarden Euro Mehrkosten bis 2030. Und das ist nur der Anfang. Dazu kommen Strafzahlungen wie in § 37c Absatz 2, wenn Quoten nicht erfüllt werden. Ja, was passiert dann? Und jetzt kommen wir mal zurück in die Realität. Wenn die alternativen Kraftstoffe nicht verfügbar sind, dann müssen Unternehmen zwangsläufig fossile nutzen. Was sollen sie denn sonst machen? Aufhören zu produzieren? Also müssen sie Strafe zahlen, wenn sie es doch machen. Und am Ende wird das dann natürlich wieder an den Verbraucher abgegeben, also an uns, die Bürger. Ja, an Karl mit seinen Smart an der Zapfsäule oder Heidi mit ihren fetten Audi A8. Oder Jupp, der Rollerfahrer. Es wird jeden treffen, jeden. Und wie immer gilt, es gibt mehr Bürokratie, mehr Kontrollen, mehr Staat. Und als ob das nicht reicht, hier wird neue Meldestellen, neue Datenbanken, neue Vor-Ort-Kontrollen, mehr Behörden. Sie reden hier von Transformation, aber liefern vor allen Dingen nur mehr Bürokratie und mehr Staat. Und mehr Staat ist das, was die Bürger da draußen gerade am wenigsten brauchen. Und mein persönliches Highlight in der Bundestagsdrucksache 21/40/83 im Vorblatt unter Alternativen, da steht ernsthaft nichts. Nichts. Es gibt keine Alternativen. Und dabei weiß doch jeder Mensch, dass es immer eine Alternative gibt. Und die sitzt hier im Bundestag. Wenn wir sagen, weniger Zwang, mehr Realitätssinn, mehr Fokus auf das, was nicht funktioniert, und das ist eine ganze Menge bei euch. Und nochmal, da wende ich mich jetzt an die CDU. Ich weiß auch, dass die Abgeordneten, zumindest ein Großteil, ihr wisst ja, dass die Rechnung nicht aufgeht und dass, wenn nur Deutschland daran festhält, wir uns nur selber schaden. Und ich weiß auch, dass die meisten von Ihnen das auch gar nicht wollen. Und ich kann jetzt auch nur mal für die junge Generation sprechen. Es gibt wirklich junge Menschen, die haben wegen der wirtschaftlichen Lage Angst. Und die machen bei diesem Klimawahn auch nicht mehr mit. Also machen Sie bitte einfach Ihren Job, kümmern Sie sich wirklich mal um die Probleme der Menschen und hören Sie auf, in diesen Klimakult Milliarden reinzupumpen. Dankeschön.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Benedikt Büdenbender das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir vielleicht mal ein Stück weit wieder zur Sachlichkeit zurück und stellen uns einen Landwirt vor. Er hatte eine gute Ernte, vielleicht eine Kartoffelernte, mehr als der Markt gerade aufnehmen kann. Was passiert heute? Teil dieser Ernte wird verramscht, ein Teil wird sogar entsorgt. Gleichzeitig importieren wir Energie aus dem Ausland. Das fühlt sich nicht immer richtig an. Und genau da setzt unter anderem dieses Gesetz an. Mit der Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote sorgen wir dafür, dass zum Beispiel aus solchen Überschüssen etwas Sinnvolles wird. Energie für unsere Fahrzeuge, Wertschöpfung bei uns und weniger Abhängigkeit von anderen Ländern. Und ich freue mich, dass wir heute die nationale Umsetzung der RED3-Richtlinie im Verkehrssektor beschließen. Ich habe in der ersten Lesung versprochen, wir machen einen guten Entwurf noch besser. Heute kann ich sagen, das ist uns sehr wohl gelungen. Mit diesem Gesetz schaffen wir langfristige und verlässliche Rahmenbedingungen. Genau das, was unser Unternehmen für Investitionen und Planungssicherheit brauchen. Ein besonderer Fokus liegt auf Biokraftstoffen. Wir heben die Obergrenze für Anbaubiomasse von aktuell 4,4% auf das europäische Maximum von 5,8% an. Das ist richtig und das ist auch notwendig. Biokraftstoffe entstehen zu einem großen Teil hier bei uns, in unserer Landwirtschaft. Das heißt, weniger Importe, mehr Unabhängigkeit und zusätzliche Einnahmen für unsere Betriebe. Sie in Fahrzeugen zu nutzen, ist eine Stärkung der regionalen Wirtschaft. Und nein, es geht nicht um Tank oder Teller, wie wir ja oft hören. Es geht darum, klug mit unseren Ressourcen umzugehen. Wenn Lebensmittel nicht gebraucht werden, dann sollten wir sie nicht wegwerfen, sondern sinnvoll nutzen. Und auch der Anbau von Energiepflanzen ist kein Widerspruch zur Nahrungsmittelversorgung. Es funktioniert gemeinsam. Und wir beenden damit auch einen nationalen Alleingang. Weltweit wird auf Biokraftstoffe gesetzt. Indien nutzt E20, Brasilien E30. Und auch die EU, wie wir heute ja noch lesen konnten, möchte E20 europaweit einführen. Biokraftstoffe sind die Kraftstoffe der Zukunft. Und wir räumen mit Dingen auf, die Vertrauen zerstören. In den letzten Jahren wurde getrickst. Kraftstoffe wurden falsch deklariert, der Markt wurde verzerrt. Das hat ehrliche Unternehmen benachteiligt. Damit machen wir mit diesem Gesetz Schluss. Durch neue Regelungen zur Betrugsprävention, darunter verpflichtende Vor-Ort-Kontrollen bei Herstellern, ziehen wir klare Grenzen. Zusätzlich beenden wir die Doppelanrechnung fortschrittlicher Biokraftstoffe, um finanzielle Fehlanreize konsequent zu beseitigen. Und wir erhöhen das Ambitionsniveau. Bis 2040 streben wir eine THG-Reduktion von 65% an. Bereits im kommenden Jahr steigt die Quote auf 17,5%. So gleichen wir Übererfüllungen aus der Vergangenheit aus und sorgen dafür, dass die THG-Quote endlich ihre volle Lenkungswirkung entfalten kann. Ein zukünftig wichtiger Baustein ist auch biogener Wasserstoff. Mit dem Entschließungsantrag eröffnen wir den Pfad sowie die Zertifizierung von biogenem Wasserstoff, der künftig in Industrieprozessen Anwendung finden kann und auch dort die Abhängigkeit von Öl und Gas reduzieren wird. Hier haben wir noch Potenzial, das gehoben werden kann. Zudem stärken wir die Elektromobilität. Ab 2028 wird Ladestrom aus Biogas anrechenbar. Für schwere Nutzfahrzeuge sowie Busse erhöhen wir den Multiplikator auf den Faktor 4. Das unterstützt insbesondere Kommunen beim Ausbau eines modernen ÖPNV. Auch bei synthetischen Kraftstoffen, den sogenannten AFMBOs, gehen wir voran. Wir erhöhen die Unterquoten ambitioniert und sorgen damit für Investitionen in Wasserstoff und Elektrolyse. In den kommenden Jahren bleibt die Quote bewusst moderat, denn der Aufbau der Infrastruktur braucht Zeit. Ab 2032 steigt sie aber deutlich an. Und mit wachsender Produktion werden dann auch die Kosten sinken. Und an dieser Stelle ist auch die Argumentation der Opposition, die ich im Ausschuss gehört habe, zum Teil widersprüchlich. Sie kritisieren die Kosten synthetischer Kraftstoffe und wollen gleichzeitig günstige Biokraftstoffe einschränken. Das passt nicht zusammen. Denn eines ist klar, wer den Verbrenner erhalten will, der muss erneuerbare Kraftstoffe unterstützen. Denn die Realität ist, viele Menschen sind weiterhin auf den Verbrennungsmotor angewiesen. Dass Sie das nicht möchten, überrascht uns jetzt nicht. Aber was ist die Idee hinter diesem Gesetz? Das ist ganz einfach. Wir machen Klimaschutz im Verkehr alltagstauglich. Und dafür braucht es erneuerbare Kraftstoffe. Alles andere wäre ein Widerspruch. Und wir verbinden das, was oft gegeneinander ausgespielt wird. Klima, Wirtschaft und soziale Realität. Wir sorgen dafür, dass die Lösungen nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern auch draußen im echten Leben. Ganz herzlichen Dank.
Wir hören für Bündnis 90 Die Grünen Dr. Jan-Niklas Gesenhus.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Krauthausen, Sie sind ja für Ihre Fantasie bekannt. Kommt ja schon mal vor, dass Sie im Ausschuss Sachverständige erfinden, die überhaupt nicht anwesend sind oder andere kreative Dinge. Aber wenn eins auf jeden Fall Ihrer Fantasie auch entspringt, dann ist das, dass Sie die Stimme der jungen Generation wären. Wenn Sie eines nicht sind und niemals sein werden, ist das die Stimme der jungen Generation, weil Ihre Politik diesen Planeten anzünden würde und die Freiheit und die Sicherheit kommender Generationen komplett zerstören würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen, ich kann es Ihnen leider nicht ersparen, aber ich muss Sie noch mal erinnern an Ihren Koalitionsausschuss in der Villa Borsig. Auch wenn es wahrscheinlich schmerzhaft ist für Sie, aber ich muss es trotzdem tun. Die SPD ist ja reingegangen in diese Verhandlungen, und das fand ich gut, mit der klaren Forderung nach einer Übergewinnsteuer und mehr Unabhängigkeit von fossilen Kraftstoffen. Dann ist ja da einiges passiert. Heute kann man nachlesen, dass Merz Klingbeil angeblich angebrüllt hat. Ob das so stattgefunden hat oder nicht, will ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Aber eins kann ich auf jeden Fall nachlesen. Statt der Übergewinnsteuer, die Sie gefordert haben, gibt es mehr Gewinne für die Ölkonzerne. Und statt der Unabhängigkeit von fossilen Kraftstoffen gibt es mehr Abhängigkeit von fossilen Kraftstoffen. Das ist wirklich eine Niederlage auf voller Ebene. Und Sie hätten jetzt mit der Treibhausgasquote die Chance gehabt, das ein Stück weit wenigstens zu korrigieren. Ja, weil die Treibhausgasquote, wenn sie gut umgesetzt wird, wirklich eine Chance ist, uns unabhängiger zu machen von fossilen Kraftstoffen, Klimaschutz voranzubringen und den Hochlauf des grünen Wasserstoffs in der Industrie hinzubekommen. Das Problem ist, Sie erreichen leider mit Ihrer Umsetzung das komplette Gegenteil. Was Sie nämlich tun, Sie setzen ausgerechnet auf die extrem teuren E-Fuels. Ja? Und es reicht ja schon nicht aus, dass Sie die Menschen jetzt nicht richtig entlasten. Durch den Einsatz dieser E-Fuels, wie Sie sich das vorstellen, werden die Spritpreise noch mal um 80% steigen in den nächsten Jahren. Und das ist, glaube ich, die absolut falsche Politik in dieser Situation, wo sich viele Menschen Sorgen um die Preise und um ihre Rechnung machen. Und der andere Punkt ist Unabhängigkeit von fossilen Kraftstoffen. Das wäre jetzt die Chance gewesen. Stattdessen setzen Sie auf die Verlängerung fossiler Geschäftsmodelle und vor allem setzen Sie ausgerechnet auf Agrokraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermitteln. Ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, Nahrungsmittel gehören auf den Teller und nicht in den Tank. Und das, was Sie hier machen, Sie haben ja jetzt gegenüber dem Gesetzentwurf sogar die Anerkennung für Agrokraftstoffe noch mal zusätzlich angehoben. Wenn Sie das so umsetzen, dann brauchen Sie eine Fläche von der Größe von Schleswig-Holstein, um diese Energiepflanzen anzubauen. Fläche, die dann nicht mehr zur Verfügung steht, um zum Beispiel Nahrungsmittel anzubauen. Fläche, die dann nicht mehr zur Verfügung steht, beispielsweise für die Regenwaldaufforstung. Fläche, die nicht mehr zur Verfügung steht für den Klimaschutz. Das, was Sie da umsetzen mit den Agrokraftstoffen, das ist klimaschädlich, das ist schädlich für die Biodiversität und es wird die Nahrungsmittelversorgung in dieser Welt weiter verknappen. Und das ist absolut falsch in dieser Situation, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was Sie stattdessen hätten tun sollen, wäre wirklich konsequent auf die Elektrifizierung zu setzen, auf die Elektrifizierung im Straßenverkehr. Deswegen fordern wir ja auch in unserem Entschließungsantrag den Anrechnungsfaktor für Elektromobilität auf 5 hochzusetzen. Das wäre ein wirklich wirksamer Anreiz gewesen, weil die Elektromobilität ist der Marktgewinner. Schauen Sie mal nach China. Wenn ich mir da angucke, welche Autos da produziert werden, da ist BYD ganz vorne. Und ich möchte, dass auch die deutsche Automobilindustrie und die Zulieferer noch eine Zukunft haben. Aber das kriegen Sie nicht hin, indem Sie die Verbrennertechnologie immer weiter noch gerade abmelden, wie es noch geht, und immer weiter verlängern, sondern jetzt den Umstieg schaffen auf Elektromobilität und auf klimafreundliche Mobilität. Weil Sie das in diesem Gesetz leider nicht umgesetzt haben, werden wir Ihr Gesetz ablehnen. Herzlichen Dank.
Ich darf für die Fraktion Die Linke Violetta Bock das Wort erteilen.
Herr Präsident, verehrte Zuhörende, in einer Woche, in der Sie 1,6 Milliarden Euro für den Tankrabatt locker machen, von dem Sie wissen, dass er nicht für Entlastung sorgen wird, der wieder nicht an Verbraucher weitergegeben wird und der sich schon in der Vergangenheit als untauglich erwiesen hat, weil er weder zu zielgenau unterstützt noch strukturell richtige Anstöße gibt. In so einer Woche legen Sie ein Gesetz vor, das Tanken absehbar und per Gesetz teurer macht, aber nicht für eine Verkehrswende und auch nicht für Klimaschutz, wie Sie behaupten. Ihre Klimaziele beziehen sich scheinbar nur auf die klimatisierten Räume in den Chefetagen der Mineralölkonzerne. Bei denen sorgen Sie für gutes Klima. Aber es hat nichts mit Klimaschutz zu tun, zu dem Sie im Namen der zukünftigen Generation und der heutigen jungen Generation verpflichtet wären und im Namen der internationalen Gerechtigkeit. Bei der THG-Quote setzen Sie wieder auf Biomasse. Nur kann niemand sagen, woher die kommen soll. Das nehmen Sie als gern als Etikett, sei es im Mobilitätssektor oder auch beim Heizen. Fragt sich nur, woher. In der realen Welt bedeutet Biomasse Landnutzung. Und Sie planen weiter so, als hätten Sie zwei Welten. Ihre Quote setzt falsche Signale und verlangsamt eine ehrliche und ernsthafte Verkehrswende. In der Anhörung wurde Ihr Vorgehen in einer Stellungnahme ja so treffend zusammengefasst. Hier handelt es sich um einen interventionistischen Eingriff in den Kraftstoffmarkt, um den Restwert von Anlagen in der Mineralölindustrie noch einige Jahre länger zu erhalten. Das könnte die Preise an der Tankstelle um 80% anheben, von denen, die nicht auf E-Autos umsteigen können und denen Sie einen ausgebauten ÖPNV vorenthalten. Aber nicht an den Kritiken der Umweltverbände in der Anhörung haben Sie sich orientiert, sondern Überraschung, stattdessen die Änderungswünsche von Shell und Bayernöl aufgegriffen. Sie hätten Abhängigkeiten verringern können, aber das tun Sie nicht. Sie setzen weiter auf fossile Energie. Wir haben daher einen eigenen Antrag geschrieben, der konsequent auf Bezahlbarkeit, auf Nachhaltigkeit, auf Elektrifizierung setzt und auf eine Verkehrswende, die aus mehr als aus einer Antriebswende besteht, mit einem Tempolimit, mit dem Ausbau von Bus und Bahn, günstig und perspektivisch kostenfrei, mit dem Ausbau von Rad- und Fußwegen, mit einer Mobilitätsgarantie für Stadt und Land. Das wäre eine Wende, und das wäre machbar und zeitgemäß. Die Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe in Konkurrenz zu industriellen Zielen zu setzen, wie es gestern beim Klimadialog gemacht wurde, das ist eine Denke, die uns schadet. Der Widerspruch besteht nämlich nicht zwischen Klima und Wirtschaft, sondern zwischen Ihrem Wirtschaftsmodell, das rein auf Profite setzt, und unserem Überleben. Da müssen wir also rein. Denn Kapitalismus ist kein Naturgesetz. Von daher System Change, not Climate Change, und klares Nein zur THG-Quote.
Wir hören Christian Moser für die CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Klimaneutralität im Verkehr erreichen wir nicht mit Wunschdenken oder Scheuklappen, sondern mit einem realistischen, technologieoffenen Ansatz. Denn die Realität ist, über 30 Millionen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind heute noch auf unseren Straßen unterwegs. Und es wäre Wunschdenken zu glauben, dass das bald endet. Es wird noch viele Jahre so sein. Wer so tut, als könnten wir dieses Bestandsproblem ignorieren, macht es sich zu leicht und dann gefährdet am Ende sogar die Akzeptanz für den Klimaschutz. Unser Ansatz ist ein anderer. Wir reduzieren CO2 dort, wo es unmittelbar entsteht, im Kraftstoff. Wir stärken klimaneutrale Kraftstoffe, wir erhöhen schrittweise die Beimischung und wir schaffen echte Anreize für Innovation, von Biokraftstoffen bis hin zu Wasserstoff und synthetischen Energieträgern. Ein zentraler Punkt im Entschließungsantrag ist dabei die Flexibilisierung an der Zapfsäule. Die bisherige Vorhaltepflicht für E5 ist aus der Zeit gefallen. Heute ist E10 längst gängiger Standard. Über 99% der Fahrzeuge vertragen E10 problemlos. Gleichzeitig ist E10 günstiger und klimafreundlicher als E5. Und trotzdem verpflichten wir Tankstellen bislang, das teurere und klimaschädlichere E5 flächendeckend vorzuhalten. Das ist weder ökologisch sinnvoll noch marktwirtschaftlich überzeugend. Deswegen sagen wir, diese starre Vorgabe muss weg. Wir schaffen damit den Raum für klimafreundlichere Alternativen an der Zapfsäule und geben Betreibern die Flexibilität, ihr Angebot an der tatsächlichen Nachfrage anzupassen. Das ist konkrete Politik, die wirkt. Mehr Klimaschutz, mehr Effizienz und am Ende hier auch mehr Entlastung für die Verbraucher. Denn klar ist auch, klimaneutrale Kraftstoffe werden gegenüber fossilen Kraftstoffen günstiger, weil die CO2-Bepreisung entfällt. Das sehen wir heute schon beim Preisunterschied zwischen E10 und E5, und diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen. Gleichzeitig stärken wir mit diesem Gesetz die heimische Produktion. Biokraftstoffe aus Rest- und Abfallstoffen, Biomethan, biogener Wasserstoff, all das entsteht bei uns, hier in Deutschland, hier in Europa. Das schafft Wertschöpfung vor Ort, unterstützt unsere Landwirtschaft und in heutigen Zeiten besonders wichtig, reduziert Importabhängigkeiten. Oder anders gesagt, wer heimische Energie stärkt, stärkt auch unsere wirtschaftliche und geopolitische Souveränität. Ein weiterer wichtiger Baustein ist der Hochlauf von Wasserstoff und RFNBOs. Ja, diese Technologien sind entscheidend für die Zukunft, gerade für die Industrie und für den Schwerlastverkehr. Aber sie müssen auch verfügbar und bezahlbar sein. Gerade deshalb setzen wir auf einen schrittweisen Hochlauf mit klaren, aber realistischen Quoten. Wir schaffen Nachfrage, ohne Überforderung zu erzeugen. Und wir denken das Thema sektorübergreifend. Biogener Wasserstoff soll künftig auch in Raffinerien und in der Industrie angerechnet werden können. Recycled Carbon Fuels eröffnen zusätzliche Potenziale, indem sie vorhandene CO2-Ströme sinnvoll nutzen. Das ist kein Entweder-Oder, das ist ein intelligentes Zusammenspiel verschiedener Technologien. Und was wir hingegen aber bewusst nicht tun, wir setzen nicht auf einseitige Verbote oder ideologische Scheuklappen. Der Vorschlag, alle Anreize für alternative Kraftstoffe im Straßenverkehr zu streichen und ausschließlich auf Elektrifizierung zu setzen, greift zu kurz. Ich habe vorher schon die Zahl mit den 30 Millionen Bestandsfahrzeugen genannt. Er ignoriert den Bestand, er ignoriert die wirtschaftlichen Realitäten, gerade von Menschen, die auf bezahlbare Mobilität im ländlichen Raum angewiesen sind. Unser Weg ist pragmatisch, technologieoffen und sozial ausgewogen. Wir ermöglichen Klimaschutz, ohne ihn zu verordnen. Wir schaffen Optionen, statt sie zu verbieten. Dadurch schaffen wir den Übergang zur Klimaneutralität jedenfalls besser, als es bisher geschehen ist. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute dieses Gesetz abschließen. Danke an die Berichterstatter Benedikt Büdenbender und Daniel
Rinkert. Herr Abgeordneter, da würden Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion gestatten.
Nein, danke. Wir machen Klimaschutz alltagstauglich. Danke.
Für eine Kurzintervention darf ich dem Abgeordneten Krauthausen das Wort erteilen.
Eine kurze Frage. Sie sagten ja gerade, dass Sie das Moment, Herr Moser. Hallo. Sie haben ja gerade gesagt, dass Ihr Plan Weitsicht hat, dass der die Menschen entlasten wird, auch die Unternehmen, und dass Sie eben nicht, wie beispielsweise die Grünen, immer gerne so eine Verbotsdiktatur an den Tag legen. Wie kommt es denn dann, dass bei Ihnen beispielsweise in Paragraph 7 und... Bitte? Ich weiß nicht, warum sich jetzt wieder so ein Grüner hier einmischen
muss. Würden Sie
mich
entscheiden lassen, wie ich hier oben die Sitzung leite?
Also, kommen wir zurück zum Thema. Also 2027 wollen Sie dann Strafzölle erlassen bzw. die Beimischungsquoten erhöhen. Wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen, das muss jetzt von 2027, ist die Beimischungsquote statt 16% 17,5, 28 19,5. 2034 sind wir dann bei 38% Beimischungsquote. Wenn jetzt zum Beispiel eine Fluggesellschaft wegen irgendwelchen Engpässen sich das jetzt nicht leisten kann, beispielsweise mit dieser Beimischungsquote Luftkraftstoffe kaufen zu können, müssen die ja die anderen kaufen. Die können ja dann nicht einfach den kompletten Flugverkehr einstellen. Und dann steht es dann hier in § 37L, bis zu 17.000 Tonnen Strafgelder pro Tonne. Meinen Sie nicht, dass man da mit den Unternehmen in Deutschland die Daumenschrauben anlegt? Dankeschön. Haben Sie eigentlich Ihre eigene Frage verstanden? Rita, wir brauchen
noch mal irgendwie so ein Sehr geehrter Herr Krauthausen, der Flugverkehr ist nicht enthalten in der Treibhausgasminderungsquote.
Werte Kolleginnen und Kollegen, als letzte Stimme in der Aussprache hören wir von der AfD-Fraktion Thomas Korell. Es wäre freundlich, wenn die AfD auch ihren Redner reden lassen würde. Vielen Dank.
Alles gut. Wir haben ja Zeit. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was wir in der Vergangenheit über den mutmaßlichen Betrug mit internationalen CO2-Zertifikaten erfahren haben, ist kein Einzelfall und kein Versagen am Rande. Es ist ein Symptom für ein System, das politisch gewollt ist, aber nicht mehr beherrschbar. Deutschland hat internationale Klimaschutzprojekte anerkannt. Unternehmen haben die entsprechenden Zertifikate erworben. Auf dem Papier wurden Emissionen reduziert. Ein Teil dieser Projekte hat in der behaupteten Form nie existiert. Oder die zugeschriebene Wirkung wurde systematisch übertrieben. CO2-Einsparungen wurden amtlich bescheinigt, die real nie stattgefunden haben. Wer dieses System politisch mit aufgebaut, begleitet und verteidigt hat, muss man hier ausdrücklich benennen. Es waren unter anderem die Grünen und die ehemalige Bundesministerin Frau Lemke. Sie standen für genau diese politische Linie. Meine Damen und Herren, der mögliche Betrug im Einzelfall ist nicht einmal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, das System war von Anfang an so konstruiert, dass es Schwächen systematisch begünstigt. Wenn die Kontrolle fehlt und politische Ziele den Vorrang haben, dann zählt am Ende nicht mehr die Realität, sondern das, was auf dem Papier steht. Und wenn Zahlen eher interpretiert als geprüft werden, wenn Ergebnisse passend gemacht statt nachgewiesen werden, dann erodiert das Vertrauen in das gesamte klimapolitische Gefüge. Erlauben Sie mir an dieser Stelle eine pointierte, aber sachliche, betonte Bemerkung. Wenn die Grünen in Sachsen-Anhalt ihre Wahlergebnisse mit derselben rechnerischen Kreativität präsentieren würden, mit der manche Klimaziele ausgewiesen werden, dann wäre die 5%-Hürde vermutlich kein Problem mehr. Sie haben ein System errichtet, das immer komplexer, immer teurer und gleichzeitig immer weniger überprüfbar geworden ist. CO2-Preis, Quoten, Zertifikate. Kein Bürger dieses Landes versteht noch, was hier eigentlich gemessen, gehandelt und verantwortet wird. Das hat Konsequenzen. Steigende Energiepreise für Haushalte und Unternehmen, sinkende Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts, wachsende Misstrauen gegenüber klimapolitischen Versprechen, eine Bürokratie, die den tatsächlichen Klimaschutz zunehmend überlagert. Deutschland braucht wirtschaftliche Vernunft, marktwirtschaftliche Logik und vor allem Ehrlichkeit darüber, was Klimapolitik tatsächlich leistet und was sie kostet. Vielen Dank.
Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote. Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 5530 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 4083 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. CDU-CSU-Fraktion, SPD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die Linke, Bündnis 90 Grüne, AfD. Enthaltungen? kann ich keine erkennen. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist die SPD-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke. Gibt es Stimmenthaltungen? Das kann ich nicht erkennen. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/5530 empfiehlt der Ausschuss, eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für die Beschlussempfehlung? CDU-CSU-Fraktion, SPD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? AfD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke. Gibt es eine Enthaltung? Kann ich nicht erkennen. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über die Entschließungsanträge. Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf der Drucksache 19/5533. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist Bündnis 90 Die Grünen. Gegenprobe? Das ist die SPD-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion und AfD-Fraktion. Enthaltung ist die Fraktion der Linken. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/5545. Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? Das ist Die Linke. Gegenprobe? SPD, CDU-CSU, AfD. Enthaltungen? Bündnis 90 Die Grünen. Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12. Beratung des Antrags